Einen wunderschönen guten Abend. Schön, euch zu sehen. Ich möchte heute Morgen, ich möchte heute Abend über das Thema sprechen, mach's noch einmal her. Ist kein Bibelvers, definitiv nicht. Es gibt einen ähnlich klingenden Film, den ich nicht gesehen habe. Nur ein Ausschnitt, der mir im Internet auf YouTube angeboten wurde, aber da habe ich nicht draus verstanden, warum der Film Mach's noch einmal, Sam heißt. Und insofern, genau, das, was ich weitergeben möchte, habe ich überschrieben mit dem Titel Mach's noch einmal her. Und was ich eigentlich im Hinterkopf habe, ist so unser Umgang mit dem Heiligen Geist, mit dem, was er so tut, was er so getan hat in unserem Leben, was er vielleicht auch, nicht vielleicht, sondern was er auch noch so vorhat, wie wir auch mit dem Thema der Geistesgaben so umgehen in unserem persönlichen Leben. Und da gibt es ja auch sehr unterschiedliche Vorstellungen unter Umständen. Ich will das gar nicht zu sehr theologisch da aufbrezeln, sondern ich möchte einfach so drei Gedanken mal in den Raum stellen und letzten Endes uns ermutigen, dass Gott es noch mal machen wird und dass Gott das, was wir vielleicht schon erlebt haben, auf irgendeine Art und Weise wiederholen will. Und ich habe das so in einem Satz zusammengefasst, so anderthalb: Die Geschichten der Vergangenheit enthalten eine Botschaft für die Zukunft. Gott kann und will es nochmal tun. Und da möchte ich mal so einsteigen, mit dem ersten Gedanken, den ich da so habe. Und ich steige mal ein, so bei einer Geschichte, die wir als Gemeinde ja auch selber erlebt haben. In den 90er Jahren gab es einen starken Aufbruch in Gemeinden, auch was den Heiligen Geist anging, auf unterschiedlichste Art und Weise. Teilweise skurril, so dass man sich gefragt hat, okay, was ist das jetzt? Was geht da ab? Aber letzten Endes auch ganz tolle Sachen, die in dieser Bewegung dann auch mit reingekommen sind und wo wir als Gemeinde letzten Endes auch was abbekommen haben. Ja, ich meine, wir sind vom Grundsatz her Pfingstgemeinde, das heißt nicht, dass wir alle durchgepfingstlicht sind. Ja, also von, was weiß ich, vom Scheitel bis zur Sohle voll in den Geistesgaben unterwegs sind, erfüllt mit dem Heiligen Geist. Selbst wenn es draufsteht, ist es nicht immer drin. Ja, da dürfen wir alle ganz ehrlich sein. Und in dieser Zeit haben wir hier den Bart Dornwert, der war damals Leiter von Jugend mit einer Mission in Holland, den haben wir, glaube ich, dreimal hier gehabt. Und für mich war das eine ganz krasse Zeit, und wo ich einfach erlebt habe, wie der Heilige Geist so in Aktion ist und auf eine ganz sanfte Art und Weise Menschen begegnet, renoviert, erneuert, sagt man ja, innerlich wiederherstellt und manchmal auch auf eine sehr dramatische Art und Weise. Ich kann mich daran erinnern, dass wir drüben in dem anderen Raum, wo das Plenum jetzt stattfindet, dass wir da eine Versammlung hatten und der Bart Dornwert hat sehr schlicht gepredigt, sehr, sehr wenig dramatisch. Es war ein sehr nüchterner Typ und die Art und Weise, wie er dann auch in den Segnungsteil eingeleitet hat, war sehr undramatisch und ihm kam es immer darauf an, dass alle, die da waren, einander dienen. Gleichzeitig auch was mit Gott erleben, aber einander dienen. Und das haben wir ja drei Abende lang gemacht und die verliefen recht unterschiedlich. Und da waren ganz tolle Sachen dabei. Ja. Einige fingen an zu weinen, weil einfach in der Seele was berührt wurde. Andere haben einfach still die Gegenwart Gottes genossen. Ich weiß, dass ich war dann ja meistens irgendwie am Keyboard unterwegs. Ich habe das als Segnungszeit für mich empfunden, wo ich einfach dachte, es ist so, als wenn man schwimmt. Ja, also das war nicht anstrengend. Es war einfach so, dass Gottes Gegenwart da war und man seine Gnade, seine Heiligkeit, seine Liebe einfach empfunden hat. Etwas spooky mag für den einen oder anderen jetzt sein, was ich erzähle. Ich habe das an einer Stelle so empfunden, als wenn die Engel auf meinen Tasten tanzen. Das mag man auf meine vielleicht etwas abgespacede Fantasie schieben. Ich habe das so empfunden in dem Moment und echt ein Stück Kraft von Gott erlebt. Ja. Auf der anderen Seite haben wir erlebt, wie in dieser heiligen Atmosphäre auf einmal aus tiefster Sohle geschrien hat und ein Schmerz zum Vorschein kam, der erschütternd war. Es hat uns alle erschrocken, das weiß ich noch. Ja. Das sind so unterschiedliche Sachen, die wir erlebt haben. Ich weiß von einer Person, die hat bei einem späteren Treffen erlebt, wie dann die ganzen Leute in einer Reihe vorne standen und für sie gebetet wurde, für die Leute in dieser Reihe. Und dann hat diese Person erlebt, wie sie umarmt wurde. Fakt war, da war niemand, der sie umarmt hat. Ja. Aber sie hat es absolut wahrgenommen, wie sie umarmt wurde, was letzten Endes dann auch, und das kann man aus den Geistesgaben auch irgendwo ableiten, ein Zeichen vom Heiligen Geist ist, wo Gott jemand einen Zuspruch schenkt und einfach deutlich wurde, du bist mein Kind, ich hab dich lieb. Ja, und das auf eine körperliche Art und Weise dann auch irgendwie wahrnehmbar wurde, ja, wie auch immer. Was übergeblieben ist, das hört sich jetzt ein bisschen desillusionierend an. Wir haben uns eine Kultur abgeguckt aus dieser Zeit, die bedeutet, dass wir gemeinsam und jeder im Heiligen Geist dienen kann. Nicht irgendwelche Koryphäen aus der Gemeinde was machen können oder irgendwelche Auserwählten, besonders Gesalbten. Natürlich gibt es auch Leute, die haben mehr Salbung auf ihrem Leben und andere weniger, weil Gott das irgendwie zuteilt oder wir auch auf dem Weg sind und so weiter. Aber Fakt ist, dass alle dazu berufen sind, einander zu dienen und nicht irgendwelche besonders frommen. Ja? Das ist ganz, ganz wichtig. Das ist eine Sache, die wir daraus gelernt haben. Und gleichzeitig spüre ich bei mir und ich merke es auch bei anderen, dass wir uns eigentlich danach sehnen, mehr von dem zu haben, was da gewesen ist. Und da beginnt der erste Gedanke. Das, was Gott in der Vergangenheit getan hat und woran wir uns erinnern, ist nicht fürs Museum. Sondern das hat eine Bedeutung, auf die ich im zweiten Punkt kommen will. Ja, es kommt darauf an, dass das, was wir in der Vergangenheit erlebt haben, und da sind unsere Geschichten alle unterschiedlich, ich habe jetzt mal ein, zwei rausgegriffen, das ist nicht fürs Museum, sondern wir müssen lernen, da richtig mit umzugehen. Und da lese ich mal Matthäus 17, Vers 1, und da steht folgende schöne Geschichte. 6 Tage später nahm Jesus Petrus, Jakobus und dessen Bruder Johannes mit auf einen hohen Berg. Das war so eine Art Dreamteam von Jesus. Sie waren dort ganz allein. Da wurde Jesus vor ihren Augen verwandelt. Sein Gesicht leuchtete wie die Sonne und seine Kleider strahlten hell. Dann erschienen plötzlich Mose und Elia und redeten mit Jesus. Petrus rief, Herr, wie gut, dass wir hier sind. Wenn du willst, werde ich hier 3 Hütten bauen. Eine für dich, eine für Mose und eine für Elia. Noch während er redete, hüllte sie eine leuchtende Wolke ein und aus der Wolke hörten sie eine Stimme, dies ist mein geliebter Sohn, über den ich mich von Herzen freue, auf ihn sollt ihr hören. Ist doch eine klasse Situation. Man hat da, also die 3, Petrus, Johannes und Jakobus, sind da mit Jesus auf dem Berg und auf einmal wird Jesus eingehüllt in irgendeine herrliche Wolke, wie auch immer wir uns das vorzustellen haben. Aber Herrlichkeit war sichtbar und dann erscheinen auf einmal Mose und Elia. Die waren schon nun mal eine Weile tot. Ja, die wandelten nicht mehr unter den Sterblichen, die waren schon gestorben. Und die waren auf einmal da. Ja, eine Erscheinung, die Gott einfach schenkt, eine Offenbarung, die etwas deutlich machen sollte. Petrus, so wie wir ihn lieben, ist völlig geflasht von dieser Erscheinung und haut mal einfach in den Raum rein, lass uns 3 Hütten bauen. Ich muss dann immer denken, das ist so eine typische Übersprungshandlung. Ja, ich weiß gerade nicht, wie ich damit umgehen soll, also haue ich mal einfach was raus und irgendwie so. 3 Hütten. Ist bei uns in der Familie eigentlich zu einem Witz geworden. Wenn irgendwas toll ist, dann sagen wir immer, lass uns 3 Hütten bauen. Ja. Warum will der 3 Hütten bauen? Ich komme gleich auf die Frage nochmal zurück. Eigentlich geht es um Folgendes. Mose und Elia stehen für all das, was Gott in der Vergangenheit offenbart hat, für das Gesetz und für die Propheten. Alles das, was wir im Alten Testament auch nachlesen können. Das ist ein Teil der Bedeutung von dieser Erscheinung, die die da erleben. Und in der Mitte, oder wie auch immer, steht Jesus und dann sagt Gott, wie auch immer die das wahrgenommen haben, das ist mein geliebter Sohn, auf ihn sollt ihr hören. Womit er letzten Endes ausdrückt, All das, was in der Vergangenheit passiert ist, das ist gut und wichtig. Aber dazu kommt jetzt sozusagen das Sahnehäubchen, nämlich Jesus, der vom Himmel auf die Erde gekommen ist, der Mensch geworden ist, um Gottes abschließende Offenbarung auf den Punkt zu bringen und um all das, was Gott im Alten Testament schon verheißen hat, bis zum Ende durchzubringen und zur Erfüllung zu bringen. Damit das, was dann letzten Endes am Kreuz und in der Auferstehung passiert ist, für uns zugänglich wird als ein Segen und als ein Reichtum. Jesus ist die vollkommene Offenbarung. Hebräer 1, Vers 1 und 2 bringen das auch ganz klar auf den Punkt. Und das war die eigentliche Bedeutung von dieser ganzen Geschichte. Aber was macht der Petrus? Der ist einfach nur geflasht. Der findet es richtig stark, was da gerade abläuft und möchte das, und da gibt es jetzt unterschiedliche Interpretationen, möchte das bewahren, der möchte das konservieren. Diese Herrlichkeit, dass die nicht abhaut, kennt man doch aus dem Alten Testament. Der Mose kam aus der Stiftshütte raus und auf einmal war die Salbung weg. Ja? Und dann hat der Petrus unter Umständen gedacht, okay, ich muss da was machen, wir sollten da was bauen, damit es nicht verloren geht, damit wir das konservieren können. Ja? Das Wort, was da für Hütte benutzt wird, ist übrigens dasselbe, was auch für Stiftshütte im Alten Testament benutzt wird. Könnte ein Zusammenhang sein. Vielleicht hat er gedacht, okay, das war im Alten Testament schon so, dass die Gegenwart Gottes in der Stiftshütte war. Also lass uns jetzt mal hier Hütten bauen, damit die drei genügend Platz für ihre Offenbarung haben. Ja? Was der Petrus nicht verstanden hat, war, dass es letzten Endes um die Bedeutung von Jesus geht, der sich nicht in eine Hütte sperren lässt, auch nicht in den Tempel oder sonst irgendwo rein, sondern der unter den Menschen wandelt und Tag für Tag immer wieder neu Offenbarung von Gott schenkt, auf eine sehr erfahrbare Art und Weise. Der wollte nicht in eine Hütte. Der wollte unterwegs sein. Der wollte sich bewegen. Der wollte, dass das Evangelium in die ganze Welt rausgeht. Ja? Und nicht in eine Hütte. Stell dir vor, die hätten Hütten gebaut. Petrus, irgendwie sind wir doch alle so, oder? Dass wir etwas ganz Tolles erleben und das muss noch nicht mal was mit Gott zu tun haben. Ja? Ich bin Liebhaber der Musik aus den 70er, 80ern. Die habe ich mir konserviert in einer langen Spotify-Liste, damit ich die immer dann hören kann, wenn ich Bock drauf habe. Ist konserviert, läuft mir nicht weg. Ja? Aber mit Gottes Gegenwart ist es nun mal ein bisschen anders. Aber auch da neigen wir dazu, die Erlebnisse, die wir mit Gott gemacht haben, um es jetzt ganz charismatisch auszudrücken, die Salbung, die wir erlebt haben, in bestimmte Dinge zu konservieren. Lieder, Bewegungen, Verhaltensweisen, Wortschatz. Das ist so das Typische, womit wir arbeiten, wenn es um vergangene Erfahrungen geht. Auf diese Art und Weise halten sich manche Gemeinden über Wasser, obwohl da die lebendige Salbung schon lange nicht mehr da ist. Ja? Weil es in kulturelle Zeichen konserviert wurde. Aber die Kraft ist weg. Und deswegen mein Plädoyer an der Stelle, lasst uns aufpassen, dass wir das, was wir an tollen Erlebnissen mit Gott gemacht haben, gemeinsam oder für uns alleine, dass wir das nicht konservieren, nicht nur konservieren und dabei stehen bleiben. Ja? Das ist nicht fürs Regal, nicht fürs Museum oder sonst was, sondern Gott will mit dem, was er uns geschenkt hat, etwas ganz Bestimmtes machen und wir dürfen Fragen stellen an das, was wir mit Gott erlebt haben. Ja, was will uns die Vergangenheit sagen? Was lernen wir daraus über Gott? Was wollte Gott durch diese Offenbarung sagen, die er uns geschenkt hat oder die Erlebnisse? Was lernen wir daraus über uns? Und was machen wir damit? Das könnten Fragen sein, wie wir damit umgehen. Auch unsere eigene Bekehrungsgeschichte, wie haben wir Gott kennengelernt? Das ist nicht eine Geschichte, die einfach mal nur so passiert ist und uns glücklicherweise aus der Hölle rausgezogen hat und jetzt in die Ewigkeit berufen hat, sondern da steckt noch mehr drin. Das hat was mit unserem Leben hier und heute zu tun. Was will Gott uns mit unserer Geschichte sagen? Was lernen wir daraus? Und ich kann nur sagen, mach's noch einmal her. All diese Geschichten sind nicht fürs Museum, sondern sie sind eine Botschaft für heute und für morgen. Und diese Botschaft lautet, Gott will es nochmal tun. Gott hört dabei nicht auf. Und damit komme ich zum zweiten Punkt. Wenn die Geschichten nicht fürs Museum oder fürs Bücherregal oder zum Konservieren da sind, wofür sind sie dann da? Sie sind da, um uns zu ermutigen und im Glauben zu stärken. Ich gebe mal einfach ein paar Beispiele. Und manche Namen sagen euch vielleicht auch gar nichts. Es gibt oder gab einen gewissen Carlos Anacondia in Argentinien, der auf eine ziemlich gottbevollmächtigte Art und Weise evangelisiert hat. Viel Zeit im Gebet investiert hat und auch große Veranstaltungen letzten Endes durchgeführt hat. Der war letzten Endes nichts anderes als ein kleiner Diakon in der Gemeinde. Ja? Der war noch nicht mal Pastor. Wie kann denn sowas gehen? Ich glaube, der war sogar Geschäftsmann. Bin mir jetzt nicht ganz sicher. Also der hat ganz normal gearbeitet, wie jeder andere Mensch auch. Nicht so wie Pastoren. Ja? Sondern ganz normal. Und hat diese Evangelisation durchgeführt. Und da haben sich Tausende, Zehntausende von Menschen bekehrt. Und wisst ihr, was die gute Nachricht hinten dran noch ist? Nachweislich geprüft sind da 80% in Gemeinden gelandet. Nicht so, wie wir oft Evangelisationen erleben. Und es war eine Geschichte, die voll in dem Heiligen Geist abgelaufen ist. Wo wir Deutsche vielleicht sagen würden, kulturell nicht immer unser Stil. Ja, ich habe den mal live erlebt, ich fand den cool. So, es passiert. Oder, um mal ein ziemlich krasses Beispiel rauszugreifen, Heidi und Roland Baker, die in Mosambik unterwegs sind, seit Jahren, und dort Speisungswunder erleben, also die ganze Palette der biblischen Geschichten. Ja? Speisungswunder, Totenauferweckung, also nachweislich, ich erzähle jetzt keinen Mist, und wo sich ein ganzes Gebiet, wo muslimische Einwohner drin waren, zum Christentum bekehrt hat. Also wo ich glaube, die Zahl geht in die Millionen, wo Menschen ihr Leben Jesus gegeben haben, durch deren Dienst unter anderem. Ist ein sehr spezielles Beispiel, müssen wir uns jetzt nicht mit vergleichen. Ja, also man kann ja auch Depressionen kriegen bei sowas. Aber ich will sagen, das ist eine Geschichte, die passiert. Gott ist am Start. Ja. Die ist passiert und die passiert immer noch. Oder wenn wir uns jemanden angucken wie Johannes Hartl, den ich schon sehr mag, muss ich sagen, aus dem katholischen Bereich, ich würde sagen, der ist pfingstlicher als die Pfingstler an vielen Stellen. Ja? Wenn man ihn so erlebt und seine Geschichten hört und ja, da kann man was lernen. Und letzten Endes die ganzen Charismen und Geistesgaben und diese ganze Geschichte ist ja gar nicht beschränkt auf unsere Bewegung oder auf pfingstliche Bewegung. Die findet sich in jeder Denomination wieder. Egal, was die sich auf die Fahne schreiben. Ja. So hat sich das in den letzten Jahrzehnten entwickelt. Gleichzeitig muss ich trotzdem auch an so alte Gestalten denken wie, und ich erwähne das deswegen, weil die alten Geschichten sind Ermutigung für heute. Ein Spurgeon, den haben wir vielleicht in einer bestimmten Schublade drin, aber Spurgeon war auch dafür bekannt, habe ich mich belehren lassen, dass er einen Gebetsdienst für Kranke hatte, für Kranke gebetet hat. Teilweise Worte der Erkenntnis in der Predigt hatte, wo Menschen unter bestimmten Dingen gelitten hatten oder was der Grund für die Krankheit war. So, das hat er da rausgehauen. Der war so unterwegs. 19. Jahrhundert. Johann Christoph Blumhardt, ein evangelischer Pfarrer im Baden-Württembergischen, soweit ich das richtig im Kopf habe, der hat einen sehr, sehr starken Heilungs- und Befreiungsdienst gehabt. Es gibt ganz krasse Geschichten. Die will ich jetzt hier gar nicht erzählen, da gefriert euch das Blut in den Adern. Aber ein bodenständiger evangelischer Pfarrer aus dem pietistischen Baden-Württemberg. Der war da voll unterwegs. Jemand, von dem man eigentlich total lernen kann. Irgendwann haben die dem verboten, für Kranke zu beten im Gottesdienst. Wisst ihr, was der gemacht hat? Er hat Gott noch mehr gesucht und gesagt, okay, wenn ich nicht mehr für die Kranken beten darf, dann heil du sie, während ich predige. Und wisst ihr, was Gott gemacht hat? Er hat sie geheilt, während er gepredigt hat. Mach's noch einmal, Herr. An der Stelle möchte ich einen Bibelvers in den Raum stellen. Römer 15, Vers 4. Was in der Heiligen Schrift vor langer Zeit aufgeschrieben wurde, gilt uns. Wir sollen daraus lernen. Es ermutigt und tröstet uns, damit wir unsere Hoffnung auf Gottes Zusagen setzen und daran festhalten. Hier nimmt der Petrus Bezug auf das, was alles im Gesetz und den Propheten stand, was da im Alten Testament alles offenbart wurde. Ja, und er sagt, all das, was da geschrieben steht, soll den Christen zur Ermutigung dienen, damit sie lernen, Gott hat damals gewirkt und Gott ist heute immer noch derselbe und er wird auch in Ewigkeit immer derselbe sein. Und weil Gott sich nicht verändert, wird er das, was er da getan hat, auch heute tun oder in Zukunft tun. Weil Gott sich nicht ändert, weil Gott nicht aufgehört hat, der zu sein, der er ist. Es macht sich an seinen Eigenschaften fest, an seinem Charakter. Egal, was wir da für theologische Ideen haben, warum es kein Wirken des Heiligen Geistes mehr geben sollte. Gott hat sich in seiner Grundsubstanz nicht geändert. Egal, was wir für Erfahrungen machen. Gott ist derselbe und die Schriften, und da erweitere ich das auch mal auf das Neue Testament, weil da steht auch Gottes Geschichte mit seinen Menschen drin, wo er gehandelt hat. Da steht die Geschichte seines Sohnes drin, die letztendliche Offenbarung, was uns ermutigen soll, anzunehmen, dass Gott immer noch derselbe ist und genau das tun kann, was er in der Bibel getan hat. Diese Geschichten enthalten einfach eine Botschaft. Es lohnt sich, durchzuhalten in schweren Zeiten, und er hat sich nicht verändert. Selbst wenn sich das Äußere geändert hat, ja, keiner läuft mehr in langen Kleidern, doch, schon, fängt schon wieder an mit den langen Kleidern. Also gut, heute geht ja alles, aber selbst wenn sich kulturell einiges verändert haben sollte im Vergleich zu damals, aber Gott und seine Kraft und der Heilige Geist ist immer noch derselbe. Und ich habe ein paar Geschichten aus unserer Gemeindegeschichte erwähnt. Ein paar Beispiele aus der Kirchengeschichte, vergangene und aktuelle. Man könnte auch noch weiter zurückgreifen. Aber auch wenn wir uns dann die Bibel angucken und das noch hinzuziehen, all das unterm Strich enthält eine Botschaft. Und diese Botschaft lautet, Gott kann es wieder tun. Und die Botschaft will uns ermutigen zu beten, mach's noch einmal, Herr. Du bist immer noch derselbe. Mach's noch einmal, Herr. Und ich glaube, dass Gott es nochmal tun will, dass er da keinen Abstand von genommen hat. Denn wir lesen in 2. Korinther 6, und damit komme ich zum letzten Punkt, wir lesen im 2. Korinther 6, Vers 1 bis 2 Folgendes. Denn Gott hat gesagt, ich will dein Gebet erhören. Es wird eine Zeit der Gnade für dich geben, einen Tag, an dem du meine Hilfe erfährst. Bis dahin zitiert Paulus ein Vers aus dem Jesaja-Buch, ja, wo das sozusagen über 700 Jahre vorher verheißen wird. Es wird eine Zeit kommen, wo ich dein Gebet erhören will, wo es Gnade für dich geben wird, einen Tag, an dem du meine Hilfe erfährst. Und dann sagt Paulus, auf der Grundlage dessen, was Jesus geoffenbart hat und warum er gekommen ist, genau diese Zeit ist jetzt da. Der Tag der Rettung ist nun gekommen. Es geht nicht um eine Zeit, die irgendwann später kommt oder man weiß es nicht genau, ob Gott vielleicht irgendwie falsch abgebogen ist. Nein, jetzt ist die Zeit, wo genau Gott dies tun will, was er da verheißen hat, wo er immer noch derselbe ist und mit seiner Hilfe einfach reinkommen will in unser Leben, in das Leben vieler anderer Menschen, die wir noch gar nicht kennen. Dieser Tag, diese Zeit der Rettung ist nun gekommen. Wie hat man sich das vorzustellen? Da geht es ja nicht um einen einzelnen Tag oder nur um einen ganz begrenzten Zeitpunkt, sondern eigentlich um einen großen Zeitraum. Und dieser Zeitraum beginnt da, wo Jesus für unsere Sünden, für unseren Schrott, für unsere Schwächen, für unsere Krankheit ans Kreuz gegangen ist. Da fängt dieser Zeitraum an. Und wo er dann all das, was uns von Gott trennt, was unser Leben kaputt macht, mit ins Grab genommen hat, ein für alle Mal, ohne dass man da zusätzlich was hinzufügen kann. Und dann gehört ebenso dazu, dass Gott ihn durch seinen Geist von den Toten auferweckt hat, um zu sagen, das alles hat nicht das letzte Wort. Ich bin am Drücker. Ja, wo Gott sagen will, ich habe das letzte Wort und es gibt eine Chance, es gibt Hoffnung. Es gibt Hoffnung auf Neues. Und dieses Neue fängt jetzt an. Jetzt ist diese Zeit, wo die Tür offen ist, um an diese Liebe Gottes, um an die Vergebung, um an seine Gnade ranzukommen, um an die Segnung heranzukommen, die er für uns vorbereitet hat, am Kreuz von Golgatha und in der Auferstehung. Jetzt ist diese Tür offen. Kommt. Das ist das Evangelium, ja, um was es da geht. Und wir leben in diesem Zeitraum seit der Auferstehung, bis Jesus wiederkommt. Und wann Jesus wiederkommt, weiß ich ehrlich nicht. Egal, was passiert und was wir in den Nachrichten sehen, keiner von uns weiß es. Und jeder sollte sich hüten, da irgendwelche Prognosen zu machen. Ja? Und wenn das so klar ist, geistlich gesehen, biblisch gesehen, wenn der Paulus das so klar auf den Punkt bringen will, also ist ja nicht meine Meinung, was da steht, ja? Sondern ich zitiere einfach nur Paulus und was das da bedeutet, was er erzählt. Wenn das da so klar drin steht, warum gehen wir dann aber irgendwie so mit Gottes Angeboten um, wie wir es tun? Und da schließe ich jetzt mal von mir auf euch. Ja? Ich glaube, dass wir da alle irgendwie auch ähnlich unterwegs sind und jetzt nicht. Also ich sag mal so, wenn bei Aldi ein super starkes Angebot auf dem Plan steht. Ist manchmal spannend, was für spontane Ideen man so bekommt. Also wenn bei Aldi ein super starkes Angebot auf dem Plan steht, dann ist es schon beobachtet worden, und ich weiß, dass die Aische das auch erlebt haben, dass die da massenweise vorm Aldi stehen, früh morgens um, ich weiß nicht, wann die aufmachen, ich stand da noch nicht. Und dann rennen die an die Wühltische ran und versuchen da die Angebote einzuheimsen. Auf sehr liebevolle Art und Weise oder auch nicht. Gehen wir so mit Gottes Gnade um? Gehen wir so mit Gottes Angeboten um? Ehrlich gesagt, ich habe nicht ganz so den Eindruck. Ich glaube, dass wir da sehr viel zurückhaltender sind, verhaltener und bedachter. Da gibt es auch manches, was da überhaupt gar nicht so falsch ist. Aber mal Folgendes. Mir fiel da der Begriff Prokrastination ein, in der Art und Weise, wie wir damit umgehen. Prokrastination. Ein gewalttätiges Wort. Allein phonetisch. Prokrastination. Das hört sich doch schlimm an, oder? Kannst du da mal irgendwas drüber machen? Gut. Ist ein Forschungsgebiet an der Uni in Münster. Und letzten Endes geht es bei dem Begriff... Bitte? Ja. Letzten Endes geht es bei dem Begriff um Aufschieberitis. Ja, dass man alles auf die lange Bank schiebt. Und manchmal kann sowas krankhaft werden, dass man Dinge auf die lange Bank schiebt. Ich glaube aber, dass jeder von uns damit Erfahrung gemacht hat. Und dann habe ich geguckt, was sind denn so die Gründe für Aufschieberitis? Das ist zum Beispiel Probleme in der Prioritätensetzung, mangelnde oder unrealistische Planung, Schwierigkeiten in der Abgrenzung oder Ablenkung, zum Beispiel eigentlich sollte ich fürs Studium lernen oder irgendeine Aufgabe erledigen oder was weiß ich auch immer, aber ich schiebe es immer vor mir her, aus irgendeinem Grund. Defizite im Zeitmanagement, in der Konzentrationsfähigkeit und vielleicht eine Sache, die uns sehr stark mal nachdenklich machen sollte, Angst vor Versagen oder Kritik, Fehleinschätzung der Aufgabe oder der eigenen Anstrengungsbereitschaft und Leistungsfähigkeit. Das sind Gründe für diese Aufschieberitis. Und ich glaube, dass das ein oder andere, das ist jetzt eine gewagte Anwendung, dass das ein oder andere sich auf unseren geistlichen Umgang mit Gottes Angeboten, mit Gottes Gnade anwenden lässt. Mit seinen Verheißungen, mit seinem Wort. Und da gehe ich jetzt mal von mir aus. Als ich in der Türkei war, ich habe die Geschichte mal erzählt, und ich den Eindruck hatte, dass Gott mich herausfordert, viel entschlossener seine Gegenwart zu suchen und auch Zeit im Gebet zu investieren und so weiter, hatte ich sofort den Gedanken, da muss ich mich gar nicht anstrengen, der kommt ganz von alleine. Ja, und wenn dann nichts passiert? Und dieser kleine leise Gedanke hat eine Kraft in sich. Das könnt ihr euch wahrscheinlich gut vorstellen. Weil ich glaube, dass ihr den auch oft genug habt. Ja, dieser kleine leise Zweifel, der letzten Endes das nicht zur Umsetzung kommen lässt, was Gott eigentlich gerade in den Raum stellt. Ja. Die Angst zu scheitern, die Angst vor Versagen, die Angst, was falsch zu machen, und manchmal vielleicht auch andere Sachen, die ich gerade erwähnt habe, wo man letzten Endes sich unterschätzt oder sich überschätzt. Auch sowas. All das kann uns von dem abhalten, was Gott uns eigentlich für jetzt zugesagt hat. Jetzt ist die Zeit. Gott hat es nicht auf morgen verschoben, so nach dem Motto, ich weiß nicht so. Ja, also kann noch nicht genau sagen, wann ich diesen Download jetzt zur Verfügung stelle. Muss ich mal gucken, wie das so alles funktioniert. So, bete mal weiter, aber so ganz genau weiß ich das jetzt auch noch nicht. Ich sag dir Bescheid. Ja? Ich schick dir einen Propheten vorbei. So ist Gott nicht. Der Grund dafür, dass wir die Dinge nicht sofort bekommen, wenn wir einmal darum gebetet haben, ist nicht, dass Gott unentschlossen wäre, sondern da spielen ganz andere Faktoren eine Rolle, ja? Auf die ich jetzt gar nicht eingehen will. Aber Fakt ist, dass Gott uns sagt, jetzt ist dieser Tag, wo wir auf seine Gnade, auf seine Vergebung, auf seine Liebe und auch auf die Geistesgaben zugreifen können. Und an der Stelle geht es mir mal auch um unseren Umgang mit den Geistesgaben. Warum verschieben wir das auf irgendwann oder auf andere? Vielleicht sogar auf Angestellte. Jetzt bin ich mal ketzerisch. Ja? Die Geistesgaben sind nicht für Pastoren und Pastorinnen. Die Geistesgaben sind für den Leib Jesu, für die ganze Gemeinde. Für jeden von euch hier, alle so wie ihr hier sitzt. Und ich würde wetten, dass Gott für manche von euch Dinge vorbereitet hat, die das bei Weitem übersteigen, was wir vier Angestellten hier bereits erlebt haben. Ja? Es gilt euch. Jetzt ist die Zeit. Gott hat die Tür aufgemacht. Ja? Und wir dürfen darauf zugreifen. Und ich bin mir bewusst, wenn ich das so ausdrücke, hört sich das so einfach an. Ja, ich will hier überhaupt gar keine überzogenen falschen Hoffnungen schüren. Ich will nur das sagen, was in der Bibel drin steht. Und wenn Gott sagt, jetzt ist die Zeit, wo das möglich ist, dann meine ich damit, jetzt fängt es an, wo wir darauf zugreifen können. Und wir sind Wachsende, wir sind Lernende, wir werden Enttäuschung erleben auf diesem Weg. Wir werden Fragen haben. All diese Dinge, die dazugehören zum Wachsen, zum Lernen, werden wir alles erleben. Aber stehen zu bleiben und es aufzuschieben, weil wir schon Angst vor den schlechten Erfahrungen haben oder auch Enttäuschungen, die man dabei erleben kann, wäre falsch. Jetzt ist die Zeit für jeden von uns. Und ich möchte uns echt dazu einladen, diesem Gott, der es echt gut mit uns meint, da eine Chance zu geben, uns mit seinen Begabung zu beschenken, mit Geistesgaben da durch uns zu wirken. Sei es im Hauskreis, sei es hier im Gottesdienst, sei es im Alltag, da wo wir unterwegs sind. Es gibt so unterschiedliche Felder, wo Gott seine Gaben da auch freisetzen will.